Marie. Die Kinder von Alex, als sie klein waren, haben die mir immer gesagt, du machst immer Quatsch mit uns. Ich liebe es, Quatsch zu machen. Und das ist für mich, ihr Lieben, wir sind, selbst wenn wir 1000 Menschen sind oder 10.000 Menschen sind, Family Time ist auch innerhalb des Gottesdienstes zu erleben. Amen. Wir sind nicht abgehoben, sondern wir sind ganz normale Menschen, die einfach Freude gerne teilen und ganz normal mit den Füßen auf dem Boden stehen. Aber wir schauen nach oben, ihr Lieben. Und es ist so eine Zeit, mit den Füßen auf dem Boden oder auf dem Teppich. Aber wir schauen nach oben. Ich spüre das, wie die Church, wie Christen, gerade in diesen Zeiten auch die Chance nutzen, mehr nach oben, sich mehr zu fokussieren, auf Gott auszurichten. Und das ist absolut und vollkommen richtig. 1,5 Jahre Corona-Pandemie. Wieder verschärfte Maßnahmen. Es reicht, sagt der eine oder der andere. Keine Lust mehr. Auf Tagesschau, Tagesschau extra, heute Journal, die Maischberger, die Hybrid, nee, Mibrid, Mabrid, eine andere, der Lanz und wie sie alle heißen, Diskussionsrunden, ewige Wiederholungsschleifen. Ihr merkt, dass ich mich ein bisschen damit beschäftige. Und nun denkt vielleicht der eine oder der andere auch noch eine Predigt zu diesem Thema. Es beschäftigt uns alle. Und auch mir, wie gehen wir mit dieser, nennen wir sie Krise, geistlich um? In anderen Sektoren sind wir mittlerweile Spezialisten und Referenten geworden. Aber wie gehen wir denn geistlich damit um? Und ich beobachte auch unter uns in der Church, meine, wir sind nicht so groß, dass man keinen Überblick mehr hat. Ich beobachte einen guten, gesunden, geistlichen Umgang mit dieser Krise. Ob wir hier in der Church sind oder zu Hause, in den Familien, in den Connex-Gruppen, in den Kleingruppen, das freut mich sehr. Ja, es ist eine Krise, die fast alles betrifft. Und das wissen wir. Ganz stark unser persönliches Leben, unsere Beziehungen, unser Arbeitsplatz, die Wirtschaft, das Land und auch die Kirchen. Die Pandemie ist auch eine Krise innerhalb der Kirchen geworden. Und ich wiederhole, ich will nicht überheblich sein, bin dankbar dafür, dass wir in unserer Kirche das doch noch nicht, also nicht, was heißt noch, wir spüren das nicht, bin sehr dankbar für einen guten geistlichen Umgang damit. Aber wir hören von Kirchen, wo es wirklich Spaltung gibt, wo es Krisen gibt. Menschen in allen Erdteilen der Welt stehen unter dieser Krise. Und wir wissen auch, wir haben uns auch mittlerweile, haben wir auch einen Überblick, wie viele unterschiedliche Sichtweisen man an dieser Krise oder an dieser Pandemie reinschaut. Es gibt viele, vier habe ich rausgeholt oder rauskristallisiert. Die eine, das ist die häufigste, das ist diese apokalyptische Sichtweise. Und natürlich, was passiert, wenn ich ein paar jetzt von diesen Sichtweisen nenne, dann kann man sich so ein bisschen drin verlieren. Und das macht die Sache ein bisschen schwer. Aber ja, die Pandemie wird gesehen als ein weiteres Vorzeichen der großen Katastrophe. Von diesen apokalyptischen Aussagen, die es gibt, die auch die Bibel im Buch der Offenbarung und sonstige prophetische Bücher auch widerspiegelt. Und wir steuern auf eine Zeit zu, wo es sehr eng wird für die Menschheit. Es ist nicht nur geschrieben, sondern es ist am Werden. Ihr Lieben, wir sehen das doch. Also wer die Bibel ein bisschen kennt und ein Nachfolger Jesu ist, kennt um diese Entwicklung, dass alles doch sich zuspitzt. Aber es ist auch eine angstbesetzte Vorstellung. Und wie wir verkündigen, wie wir singen, wie wir bekennen, sollen wir doch nicht der Angst unterliegen. Und da kann man sich, ihr Lieben, verlieren. Da kann man sich verlieren. Und natürlich spreche ich vorrangig zu Gläubigen, weil zu jemandem, der keinen Bezug hat mit der Bibel und mit den prophetischen Aussagen der Bibel, den kann ich nicht sagen, hab keine Angst. Aber ich kann es doch nur jemandem sagen, der weiß, dass wir keinen Grund haben, Angst zu haben, weil wir das Happy End kennen. Sonst brauchen wir über unseren Glauben nicht mehr zu sprechen. Die Bibel nennt das Hoffnung. Die Hoffnung der Gläubigen, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und diesen Satz werde ich öfters sagen. Ja, apokalyptische Sichtweise. Ist Corona eine Strafe Gottes? Da werden wir gefragt, wir Pastoren. Ja, glaubt ihr, wir können hier eine Antwort geben, außer kann sein. Ist es biblischer Inhalt, ist es biblische Wahrheit, dass da in der Endzeit auch sowas freigesetzt wird von Gott, auch so eine Art Gericht? Ich kann das nicht ausschließen. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Kann sein. Aber Gott, wenn er erzieherische Maßnahmen aktiviert, dann hat er immer ein Ziel. Und das steht auch in der Bibel. Es gibt immer einen Grund. Und zwar, dass der Mensch umkehrt. Aber wie kann ich denn sagen, ja, das kann sein? Weil ich sagen muss, Gott lässt das zu, was diese Welt im Moment durchmacht. Fakt ist aber auch, dass es uns doch nicht zum ersten Mal berührt, so ein Moment in der Menschheit. Gerade die Linie der Pandemie, wenn wir sie zurückverfolgen, gab es 7, 8. Also liest doch, mach dich doch schlau, das hast du sicherlich schon gemacht. Es sind mehr Menschen innerhalb einer Pandemie durch Pandemie gestorben als über die Kriege und die Weltkriege. Das sind Fakten. Und wir verlieren uns doch auch ein bisschen darin, dass wir meinen, oh, das erlebt die Menschheit zum ersten Mal. Gott, es ist nicht so. Aber ein Anteil ist drin an apokalyptischen Ereignissen. Das erkenne ich auch. Zweitens, eine weitere Sichtweise ist, wer ist schuld? Sichtweise. Wer ist schuld? War das die Fledermaus? War das das Labor? Wie eine Fledermaus sich mit einer gesamten Welt und Menschheit verbinden kann. Welche Theorie ist richtig? Wer ist schuld? Ist die Umgang ja mit unserer Regierung, wie geht unsere Regierung mit der Pandemie um? Gibt es ein politisches Virus? Sind da Mächte im Hintergrund? Sind das die Pharmakonzerne? Ist es Bill Gates? Eins weiß ich. Das waren nicht die Italiener. Ja? Also, die haben damit nichts zu tun. Und wiederum, da kann man sich verlieren. Und die Frage ist, wie gehen wir geistlich, als wir Christen, damit um? Ist auch die Frage, verlieren wir uns da drin? Haben wir tatsächlich... Wir Christen das Mandat, den Schuldigen zu finden. Am Ende, Gott hat alles unter Kontrolle. Das ist unsere Überzeugung. Ich gehe zu der dritten Sichtweise. Die rückwärtsgewandte Sichtweise. Rückwärtsgewandt heißt zurück in die guten alten Zeiten. Hoffentlich ist alles bald wieder vorbei und wieder so wie vor der Pandemie. Und man fällt in Depressionen, weil man sich das so wünscht, was noch nicht ist. Und das verstehe ich auch ganz menschlich. Aber wer die Bibel kennt und wenn wir von Ereignissen der Endzeit, wenn wir darüber nachdenken, interessanterweise, also guck dich mal ein bisschen um. Es gibt einige Kirchen, die studieren gerade die Offenbarung in den Gottesdiensten. Machen ganze Predigtserien darüber. Sollten wir es auch tun? Weiß ich nicht. Aber es ist sehr interessant. Zumindest werde ich noch im Anfang des Jahres noch ein Seminar dazu anbieten. Aber was ich sagen wollte, ist, wenn wir diese Inhalte kennen, wird die Welt in ihrer Entwicklung nie wieder so sein, wie sie vorher war. Weil es spitzt sich was zu, was nicht angenehm ist für die Entwicklung der Menschheitsgeschichte. Und in diesem drinne ist eingebettet, dass es eine Gegenentwicklung gibt. Und zwar die Entwicklung, dass Gott Großes machen wird innerhalb dieser Negativität oder dieser Negativentwicklung. Es kommt Gottes Plus noch dazu. Und Gott wird es sich manifestieren. Gott wird sich offenbaren. Die Kirche wird Erweckung erleben. Die Christen werden erweckt werden. Gerade durch die enge Zeit, die vor uns liegt. Deswegen ist die Frage, wie gehen wir geistlich damit um? Und zwar der geistliche Umgang, und zwar richtige Umgang mit der Pandemie, ist nicht zurückschauen, sondern vorwärts schauen. Und dann zu erkennen, liegt vielleicht da drin eine Chance. Nicht nur für die Kirche, nicht nur für die Gläubigen, sondern eine Chance auch für eine ganze Welt, eine ganze Nation, ein ganzes Volk liegt darin eine Chance, wo wir daraus das Beste entnehmen können. Und das ist, ja, ich nenne das die Sichtweise der Veränderung und der Chance. Und diese ist, was ich liebe. Ein Mittel der Transformation. Und Gott hat immer solche Engpässe der Menschheitsgeschichte, solche Leiden der Menschheitsgeschichte, hat sie immer genutzt, um zu transformieren, um etwas Gutes daraus entstehen zu lassen. Bis hin, wenn es sich zielt, dass der Einzelne Frieden mit Gott schließt. Wenn es das Ziel ist, am Ende runtergebrochen, was bleibt übrig? Ich habe zu Gott gefunden. Ich habe Frieden mit Gott. Und bin versöhnt mit Gott. Ihr Lieben, die Römer 8, 22, der achte Kapitel von Römer, ist sehr interessant. Da sind die vielen Aussagen, die wir kennen. Wandeln im Geist. Wir gehören Gott. Alle Dinge werden zum Besten wirken, die Gott lieben. Und darunter ist auch eine Passage, die so klingt. Wir wissen ja, sagt der Paulus, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt. Paulus, sprichst du gerade von der Pandemie? Das ist prophetisch anzuwenden, auch für eine Zeit wie diese. Aber das war immer ein Wort für die ganzen Jahrhunderte. Die Schöpfung leidet, und zwar die gesamte Schöpfung, inklusive Mensch. Inklusiv gläubiger Mensch. Die gesamte Schöpfung, ist es die Natur? Jetzt können wir uns hinrenden zu dieser ganzen Klimakrise, die wir haben. Und die ganze Abholzung der Welt. Und es gibt so viele Schauplätze, wo genau das bestätigt wird. Die gesamte Schöpfung, die jetzt noch leidet und stöhnt. Schaut mal, was da steht. Wie eine Frau in ihren Geburtswehen. Hä? Das ist ja ein Kontrast. Ich komme gleich dazu. Der Kontext dieser Bibelstelle spricht von großem Leiden und Paulus und die Bibel lässt es nie alleine, sondern er paart dazu und von großer Hoffnung. Von großem Leiden und von großer Hoffnung. Und deswegen, weil wir bei jedem großen Leiden oder kleinen Leiden eine große Hoffnung haben, müssen wir die Chance ergreifen. Nutzen wir die Chance. Das ist die Herausforderung, die wir haben als Christen zu Hause am Arbeitsplatz und hier in dieser Gesellschaft. Die Chance darin zu erkennen. Denn da drin ist Hoffnung. Es gibt auch, wisst ihr was, es gibt noch eine, wie sagt man denn, eine höhere Form von Leiden. Wollt ihr sie hören? Sinnloses Leiden. Ich finde sinnloses Leiden schlimmer als Leiden. Und auch wir müssen uns eingestehen, dass bei all dem Warum-Fragen nicht alles beantwortet wird. Und Leid für uns erstmal, für uns Sterbliche, manchmal sinnlos ist. Was für einen Sinn hat jetzt diese Pandemie? Natürlich kann der eine so denken, der andere so denken, aber es gibt sinnloses Leid. Und wir müssen uns eingestehen, mit Unsicherheit leben zu können. Und ich spreche zu uns allen Menschen, ihr auch da draußen, auch die im Stream uns verfolgen. Wir müssen lernen mit Unsicherheiten. Aber für uns Christen, die an diese große Hoffnung glauben, bleibt nie Unsicherheit alleine, sondern jegliche Unsicherheit ist beglichen mit Zuversicht, mit Gewissheit. Gott hat mein Leben in seiner Hand. Gott hat alles unter Kontrolle. Jegliche Unsicherheit ist zugleich gepaart mit Zuversicht. Und damit sollen wir auch leben lernen. Ich weiß, es klingt so einfach, auf Gott zu vertrauen. Leute, es klingt nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Das ist auch ein Lernprozess. Auf Gott zu vertrauen, Zuversicht zu haben. Wir haben großes Bedürfnis nach Sicherheit. Wir möchten, dass Dinge vorhersehbar sind. Die Pandemie gerade führt uns drastisch vor Augen. Es gibt in dieser Welt keine letzte Sicherheit. Und wenn es nicht heute die Pandemie ist, wird es morgen was anderes sein. Geburtswehen haben ein Charakteristikum. Sie werden stärker und die Abstände kürzer. So sind die Ereignisse, die heute geschehen, in allen Sektoren, auch in der Linie der Pandemie. Wir beobachten, dass zwischen einer Pandemie und der anderen Pandemie in den letzten Jahrhunderten doch große Abstände. Aber in den letzten Jahrhunderten haben wir engere Abstände. Vor uns war das HIV-Virus. Dann kamen andere Pandemien. Ich habe sie jetzt nicht alle im Kopf. Aber studier das mal. Da siehst du, wie die Zeitabstände der Ereignisse immer enger werden. Das ist das Charakteristikum einer Wehe. Sie kommen plötzlich und die Abstände werden kürzer und stärker. Aber in jeder Geburtswehe ist eine Hoffnung drin. Denn jede Geburtswehe bringt eine Geburt. Da drin ist die Hoffnung. Und da drin, und deswegen sagt Paulus, wenn ich es formuliere, dann beschreibe ich unter allen Schmerzen lieber die Schmerzen der gebärenden Frau. Weil am Ende ist Leben da und Geburt da. Ihr Lieben, wer hätte von uns vor 2 Jahren gedacht, vom Lockdown zu sprechen. Man hätte ihn als Spinner abgetan. Aber wir spüren mit Entsetzen, die scheinbare Sicherheit ist eine große Illusion. Und ihr Lieben, es gibt ja einige, die sagen mir, ja, Graziano, ich soll ja die Chance ergreifen, mit Menschen zu sprechen. Unterhalte dich über diese Themen. Als Brücke zu dieser großen Hoffnung und Zuversicht, die wir in Gott haben. Es ist eine Illusion, wenn Menschen von Sicherheiten sprechen. Selbstsichere Aussagen unserer Regierung und unserer Politiker. Wir dürfen nicht diesen Menschen böse sein. Denn wer leitet, macht Fehler. Wer Entscheidungen trifft, macht auch Fehler. Und eine Verantwortung zu tragen über eine ganze Nation, über ein Land, über eine Stadt, über einen Landkreis. Lasst uns das nicht richten, sondern vielmehr dafür beten. Beten, dass Gott Kontrolle hat. Und das ist der Auftrag der Stunde. Wir können uns nicht in falsche Sicherheiten wiegen. Das ist nicht dran und das sollen wir den Leuten sagen. Und wir können aber üben. Üben können wir. Die Chance ergreifen zu üben. Was muss geübt werden? Unsicherheiten und im Vorhersehbaren zu leben. Das ist die Navigation auch eines gläubigen Christen. Es wird dich Unsicherheit berühren. Und Unvorhersehbares. Wir kennen manchmal nur den nächsten Schritt, aber nicht den übernächsten Schritt. Aber die Chance, die wir da drinnen sehen und persönlich leben können. Ich möchte üben mit Frieden im Herzen, das Gott mir gibt, damit zu leben. Einfach zu leben. Die Krise ist ein Trainingscamp, das sehe ich als Chance. Unberechenbare, unerwartete Dinge können geschehen, werden geschehen. Und ja, sie machen uns Angst, aber stärke dich in das, was Gott dazu zu sagen hat. Und unser Herr hat diese Erde betreten mit einem Wort. Er war noch ein Baby, es kam durch Engel. Fürchte dich nicht. Und unser Herr hat diese Erde verlassen in seinem Menschsein. Mit diesen Worten, fürchte dich nicht. Ich bin bei euch. Alle Tage. Auch die Tage von Corona, auch die Tage der Pandemie, auch die Tage, wo Gesellschaft und Welt gespalten ist. Ich bin bei euch. Wenn wir diese Hoffnung nicht haben, die letztendlich das sagt, ich habe alles unter Kontrolle. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, hat uns halt gepredigt. Wenn du diese Hoffnung nicht hast als Christ, dann fehlt dir die Hardware. Fürchte dich nicht. Ich bin bei euch. Paulus spricht von Geburtswehen. Und nach der Geburtswehen kommt die Geburt. Und genau das ist die biblische Beschreibung von Hoffnung. Das ist biblische Hoffnung. Gott weiß, was er damit tun wird. Und wir erwarten, ihr Lieben, wir erwarten es. Und alles, was Hoffnung ist, ist noch nicht sichtbar. Weil wenn es sichtbar wäre, brauchen wir von keiner Hoffnung sprechen. Aber wir erwarten, ihr Lieben, die Geburt eines neuen Zeitalters. Das ist jetzt eine große Spanne. Wir erwarten ein neues Zeitalter. Deswegen kann es nicht so werden, wie es war. Deswegen schauen wir zu, wie die Ereignisse der Endzeit sich immer, immer mehr zuspitzen. Deswegen erleben wir diese Enge, selbst wenn es heißt Leiden und selbst wenn es heißt sinnloses Leiden. Aber wir wissen, und das ist unsere Gewissheit, nach diesen Geburtswehen und wenn die Presswehe kommt und der Moment der Geburtswehe, wird Gott ein neues, ewiges Zeitalter schenken, wo es kein sinnloses Leiden mehr gibt, wo es keine Tränen mehr gibt. Ja, das sagen im Moment meine Kollegen in ihren Predigtserien der Offenbarung. Denn du kommst da nicht drüber vorbei. Neue Erde. Neue Himmel. Und wisst ihr, für uns kann es selbst heute kommen. In dem Moment, wo wir auf dieser Erde unsere Augen zumachen, kommt diese neue Zeitalter. Das wird eines Tages, wenn sich alles zuspitzt und die letzte Geburtswehe da ist, wird es ein Weltereignis, wo Gott kommt und die Seite umdreht. Aber bis dahin, wir wissen nicht, ich weiß es nicht, du weißt es nicht, ob du das erleben wirst. Aber ganz sicher wirst du deine persönliche letzte Geburtswehe und das Sterben, ihr Lieben, ist der letzte Feind. Das ist der letzte Feind. Aber mit was für einer Hoffnung wir dann sagen können, ich schlafe ein in den Armen meines Herrn. Oder wenn es dich plötzlich, wenn es plötzlich kommt, musst du vorbereitet sein für diesen Moment. Und zum Schluss, ihr Lieben, meine, die letzten 5 Minuten, möchte ich euch einfach ein Bibelwort mitgeben als Navigationshilfe, als Koordinaten für den geistlichen Umgang mit der Zeit von heute, mit dem, was wir alle erleben. In Kolosser 4, Vers 2 bis 6 lese ich. Erstmal Vers 2. Da heißt es, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Ich frage mich, wer dankt Gott heutzutage, wenn die Ministerpräsidenten uns ihre Ergebnisse weitergeben, ja? Aber ihr Lieben, die Dankbarkeit an Gott ist ein Bekenntnis. Du hast alles unter Kontrolle und dafür danken wir dir, Herr. Du hast es für mein Leben unter Kontrolle, für mein Haus, für meine Familie. Und wir können das auch unser ganzes Land und unsere ganze Welt. Gott liebt die Menschen. Gott liebt Menschen, die leiden. Gott liebt Menschen, die sterben, die krank sind. Gott liebt jeden Einzelnen, der in den Intensivstationen ist. Er liebt sie. Gott liebt die Geimpften, Gott liebt die Ungeimpften, Gott liebt die Geradeausdenker, Gott liebt die Querdenker. Er liebt sie doch. Kann jemand Amen dazu sagen? Wenn es hier heißt, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, heißt es, fokussieren, die Chance zu nutzen, ich fokussiere mich neu. Ich brauche euch doch nicht zu sagen, was fokussieren bedeutet. Fokussieren. Ich kann nur fokussiert leben in Gott, wenn ich bete. Wenn ich bete. Die Band steht an den Startlöchern. Ich rufe euch. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Gebt ihr noch ein bisschen Zeit? Haltet ihr es noch aus? Fokussiert leben. Es gibt keine bessere Ausrichtung auf Gott als das Beten. 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 Mit Gott darüber reden. Und wisst ihr, wenn ich mit Gott rede und zu ihm bete, werde ich abgelenkt von den Dingen, die mir Angst machen, von den Dingen, die mich bedrohen. Ihr Lieben, lasst uns beten und Menschen segnen und Politiker segnen und Regierungen segnen und sie nicht verurteilen. Menschen, die Verantwortung. Wir haben hier eine Mahnung der Heiligen Schrift. Übernehmen wir Verantwortung durch unser positiver Einfluss. Durch unser Einfluss des Optimismus. Durch diesen Einfluss der Liebe und der Gnade. Der Einfluss, der sagt, Gott hat alles unter Kontrolle. Möchtest du auch unter dieser Kontrolle Gottes kommen? Da ist Zuversicht. Ihr Lieben, Verantwortung zu übernehmen, heißt, ich lasse mich jetzt von dieser Enge, ich lasse mich erwecken. Ich lasse mich von Gott erwecken. Oh, Entschuldigung. Ich lebe erweckt. Erweckt zu sein, das ist geistliche Wachsamkeit. Der geistliche Umgang mit der Pandemie heißt, ich nehme die Chance, dass ich geistlich wachsamer werde. Und wenn ich geistlich wachsamer werde, lebe ich erweckt. Ich lebe erweckt für meine Familie. Ich lebe erweckt für die Arbeitsstelle, für die Uni, für die Schule. Ich bin dort als ein Mensch, Einfluss nehmen, weil ich erweckt bin, weil ich online bin mit meinem Gott. Und das lenkt mich ab von dem, was mich bedroht. Ihr Lieben, es wird uns leider Abstand verordnet, um uns zu schützen. Aber ich bete mit euch, Gott schenkt uns einen göttlichen Abstand, aber einen echten göttlichen Abstand. Nicht zu Menschen, sondern der Abstand zur Angst. Der Abstand zu dem, was mich bedroht. Der Abstand. Zur Sorge. Die Sorge um meine Kinder. Es gibt so tatsächlich Menschen, sagen sie mal, so in solchen Zeiten schwanger zu werden oder Kinder zu gebären, leg diese Sorge ab. Lass dir von Gott Abstand schenken von dieser Sorge. Der Abstand zur Wut. Der Abstand zur Rebellion, der Abstand zum Verurteilen, der Abstand zur Spaltung. Wenn wir beten, heute beten wir, Gott schenkt uns diesen Abstand. Wir gehören nicht zu denen. Der Abstand. Meine Meinung muss deine sein. Nein, nimm Abstand davon. Der Abstand zu verurteilen. Lass uns doch das Wesen Gottes nehmen. Und ich rede für alle Seiten, für die Minus- und Plusseite und für die Plus- und Minusseite, für alle Seiten. Lassen wir uns stehen mit unseren unterschiedlichen Meinungen und das, was wir, was uns, wie soll ich sagen, was uns wütend macht, Gott ablegen. Und nicht auf Menschen stülpen und nicht verurteilen und richten. Gott es hingeben. Ist jemand bei mir? Das ist eine, ich freue mich sehr, ich wiederhole es, über die Solidarität, die in dieser Kirche ist. Ich freue mich sehr, dass unsere Mitarbeiter, ob geimpft oder ungeimpft, aber doch sagen, hey, wir gehen auf Sicherheit, wir lassen uns testen. Das ist meine Überzeugung, dass der Test mehr Sicherheit gibt im Moment als alles andere. Und. Das können wir diskutieren. Und ich finde es gut, wie diese Church sich verhält. Sagen, ja, natürlich. Natürlich. Ohne Verurteilten zu sein. Ihr Lieben, festhalten am Gebet ist Koordinat Nummer 1 für diese Navigationshilfe. Und jetzt renne ich. Jetzt verliere ich mich nicht mehr. Zweitens, beten für die Gelegenheit, das Evangelium weiterzusagen. Wann? Wenn nicht jetzt? Wenn nicht jetzt? Wann willst du das Evangelium weitersagen? Wenn nicht jetzt? Lass uns beten, dass wir diese Gelegenheit ergreifen. Drittens. Okay, ich lese es mal kurz. Vers 3. Das war zum Punkt Gelegenheiten ergreifen. Betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkündigen, die Botschaft von Christus für die ich hier im Gefängnis sitze. Entschuldigung, Kolosser Kapitel 4, Vers 3. Stimmt, danke. Da bin ich noch beim Römer. Hallo Römer. Dann drittens, Vers 4. Und betet, dass ich dafür frei und offen reden kann, wie Gott es mir aufgetragen hat. Das ist dieser dritte Punkt. Lass uns beten für die passende Antwort. Und ihr Lieben, wir haben nicht auf alles eine Antwort. Aber wenn jemand dir sagt, was ist der Sinn des Lebens, hast du eine Antwort. Und überhaupt hast du eine Antwort auf die große Hoffnung, die wir haben. Lass Gott zu dir sprechen, dass du Antworten geben kannst, aber glaub mir, nie wie jetzt zuvor haben Menschen Fragen. Fragen! Aber wisst ihr, was ich noch dazu geschrieben habe? Graziano, ja, sei nicht mutig, bete nicht nur für die passende Antwort, sondern hab Mut, Antworten zu geben. Mutig sein, offen zu reden, was Gott sich für den Menschen denkt. Vers 5, verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Das ist dieser vierte Punkt. Bete für Weisheit. Und dann heißt es, macht das Beste, das ist immer noch Vers 5, aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Das ist der fünfte Punkt. Die geschenkte Zeit wertschätzen. Schaut mal, was im Psalm 90, Vers 12 steht. Mach uns bewusst, Herr, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage oder unser Alltag weise nutzen. Merkt ihr? Wir können uns verlieren und den Alltag belasten und bemüllen mit allem möglichen Müll. Aber lasst uns Weisheit für Weisheit beten. Halte fest am Gebet. Zweitens, ergreife die Gelegenheit, das Evangelium weiterzusagen. Drittens, habe Mut, passende Antworten zu geben. Viertens, bete für Weisheit. Fünftens, die geschenkte Zeit wertschätzen. Und sechstens, das ist Vers 6, redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Und ich erlaube mir einfach, es im Kontext dieser pandemischen Krise, die sich wiederfindet auf unserer Zunge und wo wir viel Schaden machen können mit unserer Zunge und mit unserem Gerede, dass wir das beherzigen. Redet mit jedem Ungeimpften freundlich. Redet mit jedem Geimpften freundlich. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was er sagt, soll gut sein und hilfreich. Bemüht euch darum, also Paulus weiß, um den Kampf für den richtigen Schwung der Zunge. Deswegen sagt er, bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Dieser sechste Punkt sagt, rede in Gnade und rede in Liebe. Ihr Lieben, ich bitte euch, ja, sag es weiter. Das ist unsere Position. Das ist unsere Herzenseinstellung. Wir fördern nicht den Graben in unserer Gesellschaft, sondern wir reden Gutes. Wir sind Ermutiger. Wir sind Menschen mit Hoffnung. Wir resignieren nicht der Aggressivität. Wir resignieren nicht vor der Empörung. Unsere Kritik ist nicht zerstörend, sondern konstruktiv. Warum? Weil wir den Unterschied machen. Weil du den Unterschied machst. Du bist der Träger dieser großen Hoffnung und der Zuversicht. Und wenn du meinst, dass manche Menschen in unser Land vernünftig werden sollen, dann kannst du es nicht mit dem Schwert der Zunge machen, sondern du kannst es nur Gott sagen. Mit Liebe vielleicht das betonen, aber mit nötigem Respekt. Ich denke nicht an irgendeine Richtung. Für beide Richtungen. Wisst ihr, ich höre, wie der Geist Gottes sagt, schwing deine Zunge. Ich rede das, es ist ein Bild für das Reden. Mehr in meiner Richtung. Wenn du was sagst, bemühe dich, Gutes zu sagen und hilfreich zu sagen. Habt ihr euren Pastor jemals so erlebt, dass ich ein bisschen so mahnend bin? Ich sage das zu mir selbst, ich sage es zu uns allen. Die Alive Church hat sich in ihrer Vision geschrieben. Wir sind Menschen, die den Unterschied machen. Die einfach den Unterschied machen. Ich hoffe, dass ich irgendjemandem heute geholfen habe. Und ich hoffe, dass auch vielleicht es auch hier ein Impuls gegeben wurde mit dieser Predigt zum Nachdenken. Ich wünsche mir weiterhin einen guten geistlichen Umgang mit dieser Pandemie. Und ich möchte nicht Amen sagen, nicht bevor ich gesagt habe, auch die, die uns zuschauen, kommt zum Gottesdienst. Ich lade euch ein, solange es uns erlaubt ist, in den Präsenzgottesdienst zu kommen. Wir sitzen hier mit unseren Masken, mit Abstand. Unsere Mitarbeiter sind alle getestet, weil es gibt ja Berührung und Enge. Wir nehmen die Sache verantwortlich. Und ich danke der ganzen Church, dass ihr ein Ja dazu habt. Aber das, was möglich ist, lass uns das nutzen. Hab keine Angst. Aber wer Angst hat und wer lieber sagt, ich bleibe zu Hause und ich danke Pastor Graziano, aber bei allem Respekt, ich bleibe zu Hause. Ich fühle mich sicherer. Ich respektiere das. Hundertprozentig. Ich bin niemandem böse. Aber darf ich vielleicht noch was mitgeben? Wenn, dann ist es schön, wenn du von zu Hause guckst. Wäre schön, wenn du es zeitgleich machst. Jetzt, was ich jetzt sage, erreicht denjenigen, der nicht zeitgleich die Sache versetzt. Ja? Aber wenn möglich, dass wir merken, auch in unserem Streamzahlen, ihr seid dabei. Es ist schön, wenn dieser Moment hier gemeinsam erlebt wird und auch von zu Hause gemeinsam gleichzeitig erlebt wird. Das würde ich mir wünschen, aber es ist kein Muss. Ich bin sehr dankbar, wenn auch Gottesdienste nachgehört werden, Predigten nachgehört werden, gerade die beruflich verhindert sind, auch gleichzeitig im Gottesdienst zu sein. Wir geben uns wirklich sehr viel Mühe, dass der Außengottesdienst über den Stream sehr gut erlebt wird. Und an dieser Stelle bedanke ich mich bei den Streamtechnikern, bei all denen, die sich ihr Mühe geben, Videografen, Kameraleute. Und vielleicht weißt du es gar nicht. Wir haben hier eine Tontechnik, haben wir hier im Saal für diese Boxen. Aber du weißt es vielleicht nicht, der gerade zuguckt. Gleichzeitig ist eine Tontechnik hier unten in der Dusche. Da haben wir eine Tontechnik extra für die Stream-Gottesdienste installiert. Ja, zwischen Dusche und Gerüche sitzt da jemand. Und er versucht mit einem Ton so Gutes zu machen, damit du jetzt zu Hause ein super Erlebnis hast, was dir gesungen wird und was gesprochen wird. Ist das nicht lobenswert, ihr Lieben? Und deswegen, wenn du zuguckst über Stream und zu Hause bleiben willst, mit allem Respekt, ja, aber wenn möglich, tu es gleichzeitig, damit diese Arbeit sich lohnt. Amen. Wer sagt Amen? Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen verlängert, aber ich fühle mich so cool hier, weil ich spüre euer Herz und eure Resonanz. Komm, die Band kann jetzt, ist halt schon da. Wollen wir aufstehen? Und Marina, mir gefällt dieses neue Satz da. Ich weiß nicht, wie das heißt. Dieses neue Satz. Bitte nochmal. Wer fest an dir hält, wird immer erhellt. Oder so. Lass uns das jetzt so schön synchron mit dem Gebet da hineinsteigen. Ich finde so schön diese Aussage, dass in ihm alle Angst, alle Sorge, alle Depressionen, alles in ihm sich auflöst, in diesen Frieden, was Gott gibt. Herr Jesus, ich möchte dich von Herzen bitten, es gibt auch Familien, die gespalten sind wegen den unterschiedlichen Meinungen. Wenn eine Ehefrau, ein Ehemann oder zwischen Eltern und Kindern. Ich bitte dich, Herr Jesus, schenke den Geist der Liebe und den Geist des Friedens. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. dass du heute Morgen hier durch deinen Geist wirkst. Es gibt Menschen, die wirklich Angst haben oder die verärgert sind, die Hass in ihrem Herzen haben. Ich bitte dich, komm, Heiliger Geist, löse das alles auf. Löse das alles auf. Schenk uns deine Koordinaten, damit wir gut navigieren können. Herr, mach uns bereit für den Moment deines Rufens. Schenk uns die Gnade, aus dem Alltag das Beste daraus zu machen und vor allem Gutes zu reden, in Gnade zu reden. Ich danke dir, Herr. Und so nehme ich im Namen Jesus die Autorität, einen Abstand zu befehlen zwischen dir und der Angst, zwischen dir und den Sorgen, zwischen dir und der Wut, zwischen dir und der Hoffnungslosigkeit. Da soll Abstand sein. Und ich segne dich mit einer Nähe zur Zuversicht Gottes, zur Hoffnung Gottes, eine Nähe zum Herzen von Jesus, eine Nähe zum Vertrauen, zum Gottvertrauen. In den Namen Jesu, ich danke dir, Herr, dass du uns Gnade schenkst und dein Friede, der über alle Vernunft ist, soll unser Herzen regieren, Herr. Darum bitte ich dich, in den Namen von Jesus. Amen. Lass uns Gott die Ehre geben. Von ganzem Herzen.